Ein Bericht über den Fall Jeffrey Epstein. Klage über 10 Milliarden Dollar. Journalistische Berichterstattung mit Kritik an der Regierung. Streichung von mehr als 1 Milliarde Dollar. Ein Interview mit der Demokratin Kamala Harris. Klage über 20 Milliarden Dollar. Welcome to America. US-Präsident Donald Trump geht seit Beginn seiner zweiten Amtszeit aktiv gegen Journalistinnen und Journalisten vor, die nicht in seinem Sinne berichten. Mit Einschüchterung, mit gekürzten Geldern und mit Milliardenklagen. Diese drei Strategien schauen wir uns heute an mit Kerstin Klein aus dem ARD-Studio in Washington. Sie erzählt uns von Trumps Kampf gegen die Medien und wie erfolgreich er dabei ist, die vierte Gewalt in der US-Demokratie auszuhebeln. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 30. Juli. Hallo nach Washington. Hallo Kerstin.
Hallo nach München.
Wie erlebst du denn die Arbeit in Washington, seit Donald Trump wieder im Weißen Haus ist?
Ja, also erstmal ist es so, dass es für uns als Journalisten einfach noch mehr Berichterstattung ist. Ich habe hier 4 Jahre Joe Biden begleitet und es hat einfach nochmal ein ganz anderes Level jetzt unter Donald Trump. Und dann, was wirklich auch ja klar erkennbar ist, wir haben es mit anderen ja Kolleginnen und Kollegen, kann man sie eigentlich gar nicht nennen, zu tun. Ich erinnere mich an einen Moment, da habe ich wirklich gedacht, was ist das denn hier? Da war ich auf dem Gelände des Weißen Hauses, das ist der sogenannte Pebble Beach, also da, wo auch die großen amerikanischen Networks stehen, da wo man Live-Schalten macht. Also dieses Gelände des Weißen Hauses ist gar nicht so groß und wenn man da reinkommt, die Auffahrt, wo auch immer die Limousinen vorfahren, wenn zum Beispiel der Bundeskanzler kommt, um dann vom Oval Office auszusteigen, entlang dieses Weges an der rechten Seite sind so kleine, ja, eine Art Buden, so Verschläge aufgebaut, also überdachte Live-Schaltpositionen. Die großen Sender haben da ihre Live-Schaltpositionen und man kann sich aber auch entweder auch noch eine davon buchen oder sich links und rechts daneben stellen und von dort aus dann die Live-Schalten machen. Ich war da im April für die Tagesschau.
Ja, und vor dem Weißen Haus in Washington steht meine Kollegin Kerstin Klein. Wie hat US-Präsident Trump auf die russischen Angriffe der vergangenen Nacht reagiert?
Da ging es um einen Friedensplan für die Ukraine, den Trump vorgelegt hat, wo er sagte, wir haben hier einen Deal. Dass dieser Friedensschluss, dass dieser Deal so gut wie in trockenen Tüchern sei, dass im Prinzip nur noch Wladimir Selenski im Weg stünde. Und während ich da stand und auf meine Live-Schalte wartete, hörte ich zu, neben mir stand eine Frau von Lindell TV. Das ist ein rechter Streaming-Dienst, gegründet von Mike Lindell, einem Verschwörungstheoretiker, der hier mal so ein Kissenunternehmen hat, also wirklich einer, der diese Lüge von der gestohlenen Wahl auch ganz massiv vorangetrieben hat. Und ich hörte der zu.
We sort of kicked off the morning here with a very impromptu press gaggle with President Trump, further proving that this really is the most transparent president in history.
Und das, was die Frau da erzählt hat, das wurde dann auch genau 1:1 so ausgestrahlt auf dem YouTube-Kanal von Lindell TV. Am 24. April war das. Und was sie so erzählte, hatte mit Journalismus wirklich so überhaupt nichts mehr zu tun. Sie lobte halt den Präsidenten und wie toll es sei, dass unser großer Präsident hier gerade mit uns geredet hat und sprach vom Biden-Regime.
As we know, under the Biden-Regime.
Das war, ja, das war reinste Propaganda und hat mit Journalismus nichts mehr zu tun.
Democrats are truly evil. They're just ruthless and they will stop at nothing to try to interfere with the great job that President Trump and his administration are doing to restore American values, restore integrity and sanity into this country.
Und das sind eben die Leute, die da jetzt neben uns klassischen Journalistinnen und Journalisten stehen und von dem Gelände des Weißen Hauses aus berichten.
Neben dem Pebble Beach, also der Pressezone quasi vor dem Weißen Haus, kennst du ja noch einen anderen Ort im Weißen Haus recht gut, den Press Briefing Room. Da finden immer die Pressekonferenzen statt, die Donald Trump regelmäßig gibt. Was hat sich da verändert, seitdem Donald Trump wieder im Amt ist?
Ja, also was wirklich das Auffälligste ist, dass dieser Raum wahnsinnig klein ist. Das kommt in den Fernsehbildern gar nicht so rüber, wie eng und klein und beengt das da alles ist. Und da gibt es Sitzreihen mit Plätzen, die sind auch fest belegt. Also da sind an den Sitzen unten so kleine Messingschilder. Da steht dann drauf ABC, New York Times oder was auch immer. Und diese Sitzordnung da, die vergibt die White House Correspondents Association. Also das ist der Zusammenschluss der Korrespondentinnen und Korrespondenten hier im Weißen Haus, eine unabhängige Organisation. Und die bestimmt eigentlich seit Jahrzehnten, wer da wo sitzen darf. Das wird auch immer mal wieder ausgetauscht, da die Plätze, wer wo sitzen darf. Und dann ist da wirklich links und rechts und dahinter noch so ein ganz schmaler Gang jeweils, wo man stehen kann. Und da stehen dann zum Beispiel Menschen wie ich, also von ausländischen Medien, die keinen festen Sitzplätze haben, aber neuerdings eben auch immer mehr Menschen von sogenannten neuen Medien. Das sind dann eben Menschen wie Reporter für Lindell TV oder eben für Podcasts oder ja meinungsstarke, konservative, rechte Influencer. Und es gibt auch einen Platz, den jetzt das Weiße Haus neu vergeben hat an der Seite. Das ist der sogenannte New Media Seat. Da sitzt dann auch immer eine Vertreterin oder ein Vertreter der sogenannten neuen Medien. Und die dürfen auch die erste Frage immer stellen, wenn die Pressesprecherin ihre Pressekonferenz macht.
Sind das tatsächlich nur so rechtskonservative InfluencerInnen oder auch Linke?
Nee, die New Media, das ist alles die MAGA-Bubble, also die Make America Great Again-Bubble. Das sind dann Leute wie zum Beispiel von Lindell TV oder Real America's Voice, also wirklich rechtsaußen. Und die stellen eben auch Fragen getreu nach dem Motto, ihr seid so toll, warum seid ihr so toll? Also zum Beispiel eine andere Reporterin von Lindell TV.
Will you guys also consider releasing the president's fitness plan? He actually looks healthier than ever before. Healthier than he did 8 years ago, and I'm sure everybody in this room could agree. Is he working out with Bobby Kennedy? And is he eating less McDonald's?
Die fragte allen Ernstes da einmal, der Präsident, der sehe ja so fit aus, was denn sein Fitnessgeheimnis war. Also soll ich auf diesem Niveau geht das da? Und Donald Trump erblödet sich ja noch nicht zu sagen, I like that guy. Also der lobt dann diese, ja, Journalisten kann man sich nennen. Ne? Also er kritisiert, wenn er kritische Fragen bekommt, die Journalisten. Und er lobt, wenn ihm jemand eine Frage stellt, getreu dem Motto, du bist so toll, warum bist du so toll?
Dahinter stehst dann du, dann daneben vielleicht noch KollegInnen von der New York Times oder was auch immer. Sprecht ihr darüber untereinander auch als JournalistIn?
Naja, was großes Thema ist, war ja vor allen Dingen die Diskussion um den sogenannten Press Pool. Das ist nochmal was anderes. Also es gibt ja diese Pressekonferenzen und dann gibt es aber immer auch einen Pool an JournalistInnen und Journalisten, die den Präsidenten begleitet, wenn es eben zum Beispiel enge Räume sind, wie das Oval Office. Da passen gar nicht hunderte von Journalisten rein. Da gehen eben dann einige Journalistinnen und Journalisten stellvertretend rein. Oder wenn jetzt Donald Trump, wie gerade jetzt am Wochenende in Schottland auf Reisen ist, auf der Air Force One, bei diesen Reisen gibt es eben auch nur einige wenige Journalistinnen und Journalisten, den Pressepool, die stellvertretend für alle anderen eben vor Ort sind und berichten. Die sind sozusagen Augen und Ohren für alle. Und diesen Presspool, den hat auch immer über Jahrzehnte die White House Correspondents Association zusammengestellt. Und alle, die da waren, hatten auch hohe Standards und haben sich eben auch verstanden als, wir berichten hier nicht für uns, sondern wir geben erste Handinformationen an andere weiter. Und diesen Pressepool, den bestückt jetzt das Weiße Haus selber. Teilweise auch mit klassischen Medien, aber teilweise eben auch mit ihnen genehmen Medien. Und das hat hier wirklich viele erzürnt. Da hat die White House Correspondents Association auch wirklich Sturm gelaufen dagegen und hat gesagt, das kann nicht sein, dass in einer Demokratie die Regierung selbst darüber bestimmt, wer über sie berichten darf und wer nicht.
Hat das denn jetzt schon konkrete Auswirkungen? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Wahnsinnsstreit mit der Nachrichtenagentur AP.
Ja genau, die sind rausgeflogen und zwar als Donald Trump den Golf von Mexiko in den Golf von Amerika umbenannt hat, haben sie sich geweigert, das so zu nennen.
Das Weiße Haus teilte mit, das Recht der Nachrichtenagentur auf, so wörtlich, verantwortungslose und unehrliche Berichterstattung sei zwar durch den ersten Verfassungszusatz geschützt, dieser sichere AP jedoch nicht das Privileg auf ungehinderten Zugang zu begrenzten Räumen wie dem Oval Office und der Air Force One.
Da haben sie die eben rausgeschmissen und auch so ein Exempel statuiert.
AP ist die größte Nachrichtenagentur in den USA und verbreitet Nachrichten weltweit.
Und dann gab es da Klagen. Und dann ist letztlich die Lösung, die die Trump-Regierung gefunden hat, jetzt, weil ne, AP sagt, andere Nachrichtenagenturen sind drin, wir nicht. Jetzt sind eigentlich alle Nachrichtenagenturen rausgeflogen und es gibt halt jetzt einen zweiten Printplatz, auf den auch die Nachrichtenagenturen gesetzt werden können, alle außer AP, aber eben auch andere Zeitungen. Also sie teilen sich das jetzt, der Zugang ist geringer.
Aber ich frage mich, wenn eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt, also AP, rausgeflogen ist, ja, weil sie eben diese Formulierung mit Golf von Amerika nicht übernommen haben. Ja, was bleibt dann am Ende? Also muss man sozusagen diese Formulierung übernehmen? Muss man dann so berichten, wie Trump will?
Ich glaube, das ist bei Trump ziemlich willkürlich. Und das ist ja Teil der Angst, die er verbreitet. Ne? Also es gibt kein System, nach dem er Leute ausschließt. Also er hatte dann AP rausgeworfen und dann gab es eben dieses Exempel. Ne? Und das macht ja auch schon was mit anderen Journalisten. Das macht ja vielleicht Verunsicherung. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass er den Nächsten, der Golf von Mexiko sagt, auch rausschmeißt. Aber wer weiß, vielleicht schmeißt er dich raus, weil du was anderes sagst. Ne?
Also eine ganz klare Einflussnahme da seitens der Regierung, wie berichtet werden soll. Lass uns mal noch auf zwei andere Entwicklungen genauer schauen. Erstmal hat Donald Trump ja auch das Budget des öffentlichen Rundfunks in den USA radikal gekürzt. Man muss dazu sagen, der funktioniert in den USA ja ein bisschen anders als hier in Deutschland. Was würdest du sagen, was bedeutet diese Kürzung?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zu Deutschland. Wir haben ja eine unabhängige Kommission, die das ermittelt, den Rundfunkbeitrag, und sind keine Steuergelder.
Öffentliche Medien sind in den USA anders finanziert als in Deutschland. Es gibt keinen Rundfunkbeitrag. Den größten Teil der Einnahmen machen Spenden, Mitgliedsbeiträge der Nutzer und Werbeerlöse aus. Der Anteil der staatlichen Gelder ist insgesamt vergleichsweise niedrig, für einzelne Lokalsender aber sehr hoch. In Alaska zum Beispiel gibt es Programme, die zu 70% durch Steuergeld finanziert sind.
Hier sind es eben Steuergelder und die waren schon bewilligt und der Kongress hat jetzt eben diese schon bewilligten Mittel auf Wunsch von Donald Trump gekürzt, und zwar in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar. So, und da geht es vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich, um NPR, das ist das Public Radio. Und da ist es so, da macht Trump gar keinen Hehl daraus, dass er die viel zu links findet. Und seine Pressesprecherin, die sagte in der Pressekonferenz neulich, NPR ist leider zu einer reinen Propagandastimme der Linken geworden.
NPR, unfortunately, has become really just a propaganda voice for the left.
Das heißt, sie begründet diese Kürzung also tatsächlich inhaltlich mit der Art der Berichterstattung. Und das Krasse ist halt, also was die damit meinen mit zu links, das ist sozusagen der Mantelteil, also das was die auf der nationalen Ebene machen. Ne?
Also die Zentrale von NPR, die liefert ein Rahmenprogramm, das kleine lokale NPR-Sender übernehmen können und mit Berichterstattung aus ihren Regionen erweitern.
Ja, genau. Und da wird das Geld aber gar nicht fehlen, sondern NPR, das ist ein Netzwerk aus ungefähr 1000 kleinen lokalen Sendern. Und vor allen Dingen auch in ärmeren Regionen sind das die, die auf das Geld vom Staat angewiesen sind, weil sie eben nicht wie andere Sender in diesem Verbund, die in reicheren Gegenden sind, sehr viel über Spenden einnehmen. Also NPR kriegt viel Finanzierung über Spenden. Aber in den ärmeren Gegenden braucht es eben das Geld vom Staat, und die werden es zu spüren bekommen. Das heißt, da wird die journalistische Grundversorgung auf dem Land, in der Region, wo es auch schon keine Zeitung mehr gibt, die wird weiter eingespart.
Damit, dass Donald Trump mediale Inhalte nicht passen, hängt auch die zweite Entwicklung zusammen. Donald Trump verklagt nämlich Medien, wenn sie nicht so berichten, wie es ihm passt. Zum Beispiel der Fernsehsender CBS mit seiner Sendung 60 Minutes. Was ist da passiert?
60 Minutes ist eine ganz besonders renommierte, traditionsreiche Sendung. Und die haben eben vor der Wahl mit Kamala Harris ein langes Interview gemacht und haben das dann in einer gekürzten und journalistisch bearbeiteten Form gesendet. Das ist, muss man sagen, das ist gang und gäbe. Das machen wir bei uns im deutschen Fernsehen auch. Und was Donald Trump aber dem Sender vorgeworfen hat, ist, dass sie das so geschnitten hätten, dass es Harris geholfen hätte im Wahlkampf. Man muss wissen, die Wahl hat Donald Trump gewonnen. So, man könnte es eigentlich auch liegen lassen. Und es ist ganz normales journalistisches Verhalten. Also alle Experten sagen, die Klage hatte wenig Chancen. Aber er hat diesen Sender verklagt, erst auf 10 Milliarden und dann auf 20 Milliarden US-Dollar. Also wirklich auch eine absurd hohe Summe. Und CBS hat eben dann letztlich am Ende einem Vergleich zugestimmt und hat 16 Millionen Dollar gezahlt. Das Geld, muss man auch nochmal sagen, geht nicht an Trump persönlich, sondern soll sein für seine zukünftige Presidential Library. Das haben ja hier alle Ex-Präsidenten eine Bibliothek. Da soll das Geld dann reinfließen.
Wieso hat CBS diesem Vergleich zugestimmt, wenn das doch eigentlich alles, wenn sie ja nichts Falsches gemacht haben?
Also erstmal, glaube ich, ist es wirklich für jeden wahnsinnig einschüchternd, auch für große Konzerne, wenn man auf eine solche gewaltige Summe wie 20 Milliarden verklagt wird. Und dann, wenn man einen Prozess durchsteht, dann dauert das lange, dann kostet das auch Geld. Dann muss man ja auch selber Anwaltskosten haben. Und 16 Millionen tun wahrscheinlich auch weh, aber das Problem ist erledigt. Und was man auch noch wissen muss, der Mutterkonzern von CBS, Paramount, der wollte fusionieren mit dem Unternehmen Skydance. Und dafür brauchten die Genehmigung einer unabhängigen Behörde, der FCC, das ist die Aufsichtsbehörde. Und die ist zwar unabhängig, aber besetzt mit jemandem, Brandon Carr, der Trump sehr nahe steht und der erklärtermaßen gesagt hat, er möchte seinen Auftrag mit der Agenda des Präsidenten abgleichen. Also da hat Trump über diese Behörde natürlich einen Hebel, weil wenn die nicht genehmigen, diese Fusion, dann gibt's die nicht. Das sagen viele, ist ein Grund, warum die eingeknickt sind. Und tatsächlich ist jetzt auch diese Fusion gerade genehmigt worden. Und einer der Stars von CBS, Stephen Colbert,
Welcome one and all to the Late Show. I'm your host Stephen Colbert.
Der hat vor zwei Wochen in seiner Sendung eben diesen Deal total kritisiert und hat gesagt, diese 16 Millionen, die CBS da gezahlt hat,
This kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe.
Das sei eine big fat bribe, also eine große fette Bestechung.
And some of the TV typers out there are blogging that once Skydance gets CBS, the new owner's desire to please Trump could put pressure on late night host and frequent Trump critic Stephen Colbert.
Drei Tage später wurde bekannt, die Sendung von Stephen Colbert, die Late Show, wird im kommenden Jahr abgesetzt. Aus finanziellen Gründen heißt es offiziell, das stimmt vielleicht auch in Teilen, weil lineares Fernsehen haben wir in Deutschland ja auch, hat immer weniger Zuschauer. Aber es gibt doch viele, die hier sagen, naja, das ist doch ein arger Zufall. Also andere Late-Night-Talker, wie zum Beispiel Jon Stewart, die sagen halt, das ist ganz klar, hier geht es darum, aus Angst und vorauseilendem Gehorsam eingeknickt zu sein, um diese Fusion nicht zu gefährden.
Dass die Late-Night-Show von Stephen Colbert abgesetzt wird, da muss ich persönlich sagen, da blutet dann schon auch ein bisschen mein Herz. Jetzt ist ja der bisherige Arbeitgeber von Stephen Colbert, also CBS, nicht das einzige Medienunternehmen, das von Donald Trump verklagt wurde. Auch gegen das Wall Street Journal hat der US-Präsident jetzt eine fette Klage eingereicht, über 10 Milliarden Dollar. Worum geht's da genau?
Also was hier gerade ja Donald Trump nicht los wird, ist die Berichterstattung über den Fall Epstein.
Sexpartys in der Karibik, bei denen systematisch Mädchen und Frauen missbraucht wurden. Dafür wurde Jeffrey Epstein vor einigen Jahren als Sexualstraftäter verurteilt. Die Akten zu dem Fall sind unter Verschluss. Spätestens seit Epsteins Suizid in Haft kursieren zahlreiche Verschwörungserzählungen, da zahlreiche Prominente Kontakt mit Epstein hatten. Auch der heutige US-Präsident Trump.
Das ist etwas, das möchte er schon seit Wochen loswerden. Er möchte dazu nicht befragt werden. Er versucht das dann auch, indem er lauter andere Themen in die Luft wirft und versucht, die Journalisten dadurch abzulenken und zu sagen, es ist kein Thema und so.
Die Geschichte fasziniert das Land und zwei von drei Amerikanerinnen und Amerikanern vermuten brisante Inhalte und glauben, es werden Verwicklungen in höchste Kreise vertuscht, fordern eine Veröffentlichung der Akten, genau wie Politiker beider Parteien.
Aber die Journalisten hier lassen nicht locker und auch das Wall Street Journal lässt nicht locker.
Das Chaos um die Epstein-Files, es füllt die Schlagzeilen während der Sommerpause in den USA. Das Wall Street Journal etwa beschreibt einen Brief von Trump an Epstein aus dem Jahr 2003, auf den Trump eine nackte Frau gezeichnet haben soll.
Und das hat Donald Trump überhaupt nicht gefallen. Und er hat jetzt gesagt, er verklagt auch das Wall Street Journal und dessen Besitzer Rupert Murdoch, also einer seiner großen Unterstützer, dem gehört auch Fox News. Also das ist schon die konservative Bubble, die Donald Trump immer unterstützt hat. Aber den verklagt er jetzt auch auf 10 Milliarden Dollar. Also auch da wieder die ganz große Keule. Das ist jetzt das Neueste und auch ein Reporter vom Wall Street Journal, der mit Donald Trump jetzt am Wochenende nach Schottland reisen sollte, der mit der Geschichte gar nichts zu tun hat, der ist eben auch aus diesem Pool da jetzt wieder rausgeflogen.
Die Journalisten des Wall Street Journal werden nicht zu den 13 Medienvertretern gehören, die an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug nach Schottland mit dabei sein dürfen.
Also Trump scheint ja jetzt wirklich einen Lauf zu haben, was angeht, Medien zu verklagen. Sind diese Klagen Teil von einer Strategie vielleicht?
Ja, total, absolut. Also er hat auch schon ABC News verklagt und Meta, also den Mutterkonzern von Facebook. Auch da wurde das durch Zahlungen beigelegt. Und es ist einfach wirklich, Also Donald Trump verklagt Medien auch dann, wenn es unwahrscheinlich ist, dass er gewinnt. Das sagen Experten in all diesen Fällen. Er verklagt sie auf absurd hohe Summen. Und das hat sicher viel mit Taktik zu tun. Also Trump mag keine kritischen Fragen, mochte er noch nie, ne? Und er hat offenbar das Gefühl, er braucht sich denen jetzt auch nicht mehr zu stellen. Und braucht er vielleicht auch einen Teil weniger, weil er jetzt ja auch seine eigene Plattform hat, ne? Mit True Social, seine eigene Social-Media-Plattform, wo er 1:1 seine Position der Dinge raushauen kann. Und jetzt aber eben auch diese ganzen sogenannten neuen Medien hat, die noch verstärken, anstatt irgendwie sie zu hinterfragen und kritisch zu begleiten. Eine Methode ist ganz sicher, die Journalisten zu diffamieren. Das hat er auch schon in der ersten Amtszeit gemacht. Also die als Fake News zu beschimpfen, Feinde des Volkes, als Abschaum. Ja, auch deren Glaubwürdigkeit zu zerstören, sodass die dann, wenn sie eine Geschichte über ihn ausgraben, im weiten Teil der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung auch gar keine Glaubwürdigkeit mehr haben. Dann Drohung gegen Journalisten. Jetzt mit einer neuen Qualität, nämlich eben, dass er jetzt eben auch gleich dann Klagen hinterher schiebt in absurd großen Höhen. Das alles führt zu einer Einschüchterung, zu einer Abschreckung, vielleicht auch so, so ein Exempel zu statuieren und zu wissen, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorsichtiger. Dann Entzug von Geld bei den öffentlichen Medien, Entzug von Zugang, zum Beispiel im Pressepool. Und vielleicht auch so ein bisschen so einen vorauseilenden Gehorsam zu schaffen, dass sich nicht die Journalistinnen und Journalisten, aber die Konzerne und die, denen die Medien gehören, vielleicht überlegen, will ich das jetzt tatsächlich meine Journalisten durchgehen lassen? Also da ist nochmal so eine extra Schere im Kopf mit so einer Zensurebene. Und das hat tatsächlich eine neue Qualität. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Methode, Journalisten einzuschüchtern. Und zwar nicht nur diejenigen, die man da jetzt gerade verklagt hat, sondern alle anderen auch gleich mit. Und das ist auch was, was anders ist als in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Er hat diese rechte Medienbubble an Streaming-TV und Podcastern und Influencern, die seine Weltsicht an seine Anhänger transportieren. Der wird immer auch die New York Times und CNN noch zulassen, glaube ich, weil das ist ja auch immer schön für ihn, die dann zu beschimpfen und so. Das hat ja auch so was Einendes für die eigene Basis, wenn man auch das, jetzt hier Wall Street Journal, diese Epstein-Geschichte, da gab es auch Kritik aus dem eigenen Lager, die sagen, warum veröffentlichst du denn nicht mehr Akten? Aber als er dann gegen das Wall Street Journal schoss, waren die Reihen sofort geschlossen, weil gemeinsam gegen die Medien, die etablierten Medien, das schließt dann die Reihen. Also das ist tatsächlich ein Unterschied auch zur ersten Amtszeit.
Was würdest du denn sagen, wie erfolgreich ist Donald Trump mit dieser Strategie der Einschüchterung?
Auf der Ebene der Konzerne, wenn man sich das anguckt, ist er erfolgreich. Das CBS und ABC und Meta, dass die Vergleiche schließen und Geld zahlen, obwohl sie sich nach Ansicht aller Experten hier objektiv nichts haben zu Schulden kommen lassen. Aber weil sie vielleicht Angst haben, dass ihre Lizenz nicht verlängert wird oder die Fusion nicht genehmigt wird, weil das eben diese Behörde genehmigen muss, dann sind sie da doch schon erfolgreich gewesen. Macht das kritischen Journalismus platt? Nein, es gibt nach wie vor jede Menge kritischen Journalismus. Die New York Times hat große Zuwachszahlen. Die haben mehr Abonnenten hinzugewonnen jetzt im ersten Quartal. Der Gewinn aus den digitalen Abos ist gestiegen. Das Wall Street Journal ist bis jetzt auch nicht eingeknickt. Die machen auch weiter mit der Epstein-Berichterstattung. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinen kritischen Journalismus mehr gibt. Aber es haben sich tatsächlich Dinge verändert. Und das trifft schon auch einen Nerv bei vielen Menschen hier. Die finden das auch so, dass da Medienkonzerne einknicken. Und wir reden hier von der vierten Gewalt. Und es stimmt ja auch. Und es hat so ein bisschen erste Ansätze davon, dass diese vierte Gewalt von innen ausgehöhlt wird. Zumindest versucht Trump das, die Hoheit zu erlangen über die verbreitete Meinung. Also das ist ganz klar das, was er hier versucht. Und das ist ja, was man auch in autoritären Regimen anderswo gesehen hat. Die Presse zu diskreditieren, ihnen Ressourcen zu entziehen, sie klein zu machen. Ja, das sieht man hier.
Du hast es gerade gesagt, die Medien eben als vierte Gewalt in einer Demokratie, vielleicht Kontrollorgan. Und genau dieses Kontrollorgan attackiert Donald Trump ganz bewusst Tag für Tag. Wie groß würdest du einschätzen, ist die Gefahr für die US-amerikanische Demokratie, die eben von diesen Attacken ausgeht?
Also ich sehe schon tatsächlich hier Entwicklungen, die mich besorgen. Das sind diese Angriffe auf den unabhängigen Journalismus. Das ist etwas, was autoritäre Regime tun. Das ist schon dann eine Gefahr, wenn der die Presse weiter so attackiert, aber vor allen Dingen, wenn er sie auch ausschließt, wenn die irgendwann keine Fragen mehr stellen dürfen. Wenn man zum Beispiel sich jetzt weiterdenkt, im Moment ist es so, in dem Press Briefing Room, Da haben noch alle Journalistinnen und Journalisten Zugang. Aber Hausrecht hat letztlich das Weiße Haus, also der Präsident. Ne? Also auch da könnte man ja weiterdenken, vielleicht entscheidet er da auch irgendwann, dass da nur noch die Social-Media-Influencer und seine ihm genehmen Journalisten sitzen. Weiß ich nicht, ob das kommt, aber da ist schon eine reale Gefahr drin. Und gleichzeitig sieht man hier, also die USA haben wahnsinnig gute Journalistinnen und Journalisten, auch Medienhäuser, die da wirklich noch Geld in guten Journalismus reinstecken. Und die werden nicht aufhören, Fragen zu stellen und kritisch zu berichterstatten. Auch dann nicht, wenn sie nicht mehr im Pool wären oder nicht mehr im Press-Briefing-Room sitzen dürften.
Danke, dass du uns dahin mitgenommen hast, ja, und ganz liebe Grüße nach Washington.
Vielen Dank.
Kerstin Klein berichtet aus dem ARD-Studio in Washington. Wenn in den USA was passiert, dann erfahrt ihr das natürlich jederzeit auf tagesschau.de. Und wenn ihr amerikanische Stimmen dazu hören wollt, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Mein Kollege Linus Lühring hat für den Podcast BR24 Medien mit dem Medienexperten Jeff Jarvis und der Magazinherausgeberin Monika Bäuerlein über die bedrohliche Lage für unabhängige Medien in den Vereinigten Staaten gesprochen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Morgen bei 11KM geht's um Mieten. Leidiges Thema für euch, für mich, für alle. Denn die werden immer teurer. Warum das so ist und was die Politik unternehmen müsste, um da endlich Entspannung in den Markt reinzubringen, das hört ihr dann in der nächsten Episode von 11KM. Autoren dieser Folge sind Lukas Waschbüsch und Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Maria Ostermann, Marie-Noëlle Swieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name David Krause. Macht's gut, bis bald.